Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Leseecke. Heute sind wir bei Episode 57 und lesen aus dem Buch Kents Organon-Kommentar, Einführung in die klassische Homöopathie, Band 1 der Schriften aus dem Niedersächsischen Institut der Homöopathischen Medizin, e.V. Celle. Ja. Klingt nicht nach dem modernsten aller Bücher, ne? Übersetzt von Dr. Max Tiedemann. Von wann das wohl ist. Also geschrieben 1900, okay, aber die Übersetzung 94. Ja, also, wir werden vielleicht ein bisschen mit alter Sprache konfrontiert, aber ihr schafft das. Wir schaffen das. So, ich habe geblättert, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Relativ weit hinten, 218, scheint das Überschriftsthema zu haben, Charakteristika. Ja. Also, was ist an diesem Fall, was ihn individualisiert? Das ist hier irgendwie die Frage. Es geht wahrscheinlich vorher, wenn ich so überfliege da, geht es um Totalität der Symptome. Kapitel 31, Charakteristika. Keine Ahnung. Wir lesen mal, wir kommen schon rein. Ne? Schreiben Sie das Wort charakterisieren in Großbuchstaben und in Rot. Sie können dabei nicht lang genug verweilen, denn es wird größer und gewaltiger mit jeder Fallstudie, diese Idee des Charakterisierens. Was ist an diesem Fall, was ihn individualisiert? Was ist es, das ihn unähnlich von den anderen Fällen macht? Versichern Sie sich im Falle des mittels dessen, was es charakterisiert und im Falle der Krankheit dessen, was sie charakterisiert. Das ist auch, was Hahnemann geschrieben hat, ne? Das, was am Patienten das zu Heilende ist. Also die charakteristische Eigenschaft der individuellen Symptome der Krankheit des Patienten und das, was an der Arznei das Heilende ist, also das, was auch an der Arznei charakteristisch ist. Da würde ich gerne länger drauf eingehen, das ist eines meiner Lieblingsthemen in letzter Zeit, weil ich glaube, da gibt es sehr viele Missverständnisse, wenn ich auch so andere Vorträge höre, die sind gut, aber dieses Charakteristische an der Arznei herauszuarbeiten, was wir sowohl von Hahnemann als auch von Kent, als auch von Vitulkas, als auch von XYZ wissen, ne? Das wird selten gemacht und die Arzneien werden mehr in ihrer Breite vorgestellt als in ihrer Tiefe. Weil sonst kann ich ja so gar nicht arbeiten, wie Kent uns hier vorgibt. Ne? Wenn ich nicht weiß, was an Urtica-Urens das Charakteristische ist, kann ich es auch nicht verschreiben. Das sieht man gut. Ich habe nämlich hier diese, was sind das, 4 oder 5 Bände durchgearbeitet. Wo stehen sie da oben? Von Edeltraut und Peter Friedrich. Ob ich es auf die Ferne richtig vorgelesen habe, also von den Friedrichs. Die haben so lange Prüfungen gemacht und wer die Bücher in der Hand hat, weiß, es sind einfach endlose Tabellen über hunderte Seiten von Symptomen, die sie geprüft haben. Also Chapeau für das, auch für die Geduld, das alles aufzuschreiben. Da fehlt mir also der Generator-Gen für das. Solche Fleißarbeiten zu machen. Schon gar schriftlich, also Chapeau, ne? Aber es ist natürlich, wenn man dann 400 Seiten hat zu Camomilla, immer abgesehen davon, dass die ja im Repertorium nicht mehr abzubilden sind, in keiner Mathematica vernünftig abzubilden sind, noch dass man es irgendwie merken kann, ist das große Problem, dass die Arbeit so ein bisschen für nichts ist. Also man kann das durchlesen und versuchen, dann eine Essenz rauszuziehen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass es genau diese Grundlage gibt. Und dann kann man das Charakteristische dieser Arznei anhand dessen ablesen. Aber das bedingt ja am Schluss, dass ich über 90% dieser wirren und viel zu vielen Symptomen rausnehme, damit ich nachher ein charakteristisches Bild habe. Also nehmen wir mal an, jedes Arzneimittel, wenn ich es lang genug teste, bringt über 1000 bis 2000 Symptome à la Couleur. Wenn das so wäre und wenn das die Art wäre, wie Homöopathie funktioniert, dann spielt es gar keine Rolle, welches Mittel wir geben, weil ja offensichtlich, wenn ich die Mittel lang genug prüfe, alles hervorbringen. Also allein, wenn man denn durch diese ganzen Mittelbilder da durchgeht, die sie geprüft haben, sind glaube ich 6 oder 7, ne? Und dann fängt man so ein bisschen an, denkt, ach guck mal, Mittel für brennende Schmerzen, aha, Stechen hat es auch, Bohren hat es auch, Krampfen hat es auch, Kneifen hat es auch, okay gut, also dieses Mittel hat offensichtlich alle Schmerzarten, dann guckt man beim nächsten Mittel und denkt, ja gut, hier wird es ja nicht so sein und das hat auch einfach alle Schmerzarten, denkt, ja, das ist nett, aber nicht besonders zielführend, ne? Und trotzdem haben sie es ja auch geschafft, dann die Essenz aus diesen langen Tabellen rauszuziehen und den Mitteln in Charakter zu geben, der denn wie diese Essenzmethode von Vitulkas funktioniert oder wie wir das auch bei vielen der Indern haben. Ne? Shankaran hat ja das auch, diese Kern von einem Mittel Thematik, die groß ist. Dr. Hughes hat so gearbeitet, ne? Der Kern von einem Mittel. Er hat das einfach noch mehr auch basiert auf mehreren Symptomen und diesen verschiedenen Miasmen, aber grundsätzlich ist auch Dr. Hughes ein Essenzmethodenarbeiter. Und das ist das, was hier steht, in anderem Deutsch. Also versichern Sie sich im Falle des Mittels dessen, was es charakterisiert, also was am Arzneimittel das heilende Element ist. Und das sind eben nicht 400.000 Symptome auf 400 Seiten, ne? Sondern das Zentrale, was diese Arznei auch von den anderen unterscheidet. Und im Fall der Krankheit, also das, was vom Patienten das Zentrale ist, das ist sozusagen auf der anderen Seite der Fehler, wenn ich einfach immer eine Anamnese mache, wo ich alle 400 Symptome des Patienten aufliste und ihn dann 4 Stunden quäle, dann ist es nachher unmöglich, mit einer Essenzmethode zu arbeiten, sondern ich muss da dann auch diese Totalitätsmethode anwenden, wo ich das Total der Arznei über das Total des Patienten lege und dann ja ein Repertorium benötige, was vollständig ist, was es nicht gibt. Also auch diese Methode nicht vernünftig zu arbeiten ist. Ne? Das heißt, bei der Methode der Essenzen haben wir das Problem, dass nicht über alle Mittel diese Essenz bekannt ist. Bei den Problemen des Totalen, also wenn wir sagen, wir nehmen möglichst viele Symptome und möglichst viele ähnliche Symptome der Arznei, haben wir das Problem, dass viele Arzneien auch nicht in der Tiefe geprüft sind und dass niemand sie sich merken kann oder die Zeit hat, das übereinander zu legen und damit die Repertorien vollständig sein müssten, was sie nicht sind. So, beide bieten nach wie vor Schwächen, ne? So, deshalb finde ich die Methode von Dr. Hughes, die beides vereint, die sowohl das eine als auch das andere tut, also eine Essenzmethode zu sein, wo das Charakteristische verschrieben wird, wie Hahnemann, Kent, Dr. Hughes eben gearbeitet haben. Und wir aber trotzdem die Arzneimittel in so einer Breite kennen, durch die Miasmatik und so weiter, dass wir auch unter Umständen eine rudimentäre, mit dem Repertorium verbundene, totale Verschreibung machen können. Wobei bei mir in der Praxis die charakteristischen Verschreibungen, speziell wenn noch der Auslöser bekannt ist, immer am besten funktionieren. Aber da werdet ihr sicher auch andere Erfahrungen gemacht haben. Wenn diese beiden vor der Wahrnehmung, vor dem menschlichen Geist erscheinen, sodass er darüber nachdenken und sich klar werden kann, dass das Mittel das Allerähnlichste der Materia Medica ist, dann kann er sicher sein, dass das Mittel heilen wird. Also das ist ja das Zentrale. Ne? Jetzt habe ich viel gefaselt über Essenz und Charakteristika und Totalität und so weiter. Ne? Die Fachbegriffe haben auch dazu geführt, dass wir auf dem Live-Zuschauer für die Podcast nicht zu sehen. Ne? Die Live-Zuschauer haben sich jetzt gerade halbiert über den Teil. Ich habe jetzt mal bei den Live-Zuschauern gehört, ne? Eben waren da noch eine gewisse Anzahl und jetzt sind nur die Hälfte der Leute davon vorher. Also das haben wir die Hälfte der Leute verschreckt. Das macht aber nichts. Die haben alle nur Connection-Problems wegen der Internetleitung in Deutschland. Aber die Essenz der Homöopathie ist natürlich nicht dieses theoretische Rumgefasel, sondern das ähnlichste Arzneimittel zur Materia Medica zu finden, wie auch immer. Dann kann er sich sicher sein, dass das Mittel heilen wird und er braucht nur zu geben zu werden, um das zu beweisen, dass es spezifisch ist. Die große, wichtige Lektion der Homöopathie, erst wenn es wirkt, ist es korrekt. Damit wird die Homöopathizität bestätigt. Die Ähnlichkeit ist aus der Wirkung des Mittels hervorgegangen. Wir haben keinen Beweis, dass das Mittel homöopathisch ist, bis es den kranken Menschen geheilt hat. Wir können nur annehmen, dass es homöopathisch sei oder sagen, es scheint uns so, weil das, was an der Krankheit charakteristisch ist, dem gewählten Mittel am allerähnlichsten zu dessen Charakteristika oder umgekehrt ist. Wir können vernünftigerweise annehmen, dass dieses Mittel das Spezifische sei, aber die Homöopathizität wird nur durch das Heilerlebnis bewiesen. Ein Mittel wird also nicht dadurch homöopathisch, dass es in meiner Apotheke habe, nicht dadurch, dass es von einem Homöopathen angewandt wurde. Die Mittel werden auch nicht dadurch homöopathisch, dass sie potenziert werden und nach den Regeln unserer Schule präpariert und verdünnt werden. Jetzt kommt gleich die Antwort, aber ich versuche mal, sie vorwegzunehmen, wie ich das oft mache. Conclusio, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, will er darauf hinaus, dass es einerseits nach dem Ähnlichkeitsgesetz verordnet werden muss und dann aber auch die Heilung in der Art auslösen muss, wie Homöopathie halt heilt, ne, von innen nach außen, von oben nach unten, von den wichtigen zu unwichtigen Sachen und all das Zeug, was wir auch in der Folge von ein paar Folgen hatten. Ne. Das muss es auslösen und es muss ähnlich gewählt sein und nicht eben nach dem Contraria-Thema, was wir in der Organon-Folge hatten vor 6-7 Folgen. Ne. Mal gucken, was er für eine Antwort hat, aber das wäre meine. Was macht ein Mittel homöopathisch? Die Antwort ist, es hat seine heilende Wirkung am Patienten gezeigt. Punkt. Nein, Komma, nachdem es im Einklang mit den Symptomen verschrieben wurde. Genau. Also war jetzt auch nicht schwierig von mir, das vorwegzunehmen. Das ist ja auch exakt das, was ich seit 400 Folgen hier im Podcast erkläre. Im Prinzip könnte man im Podcast auch nur eine einzige Folge machen und das aufschreiben, respektive lesen. Ne? Was macht ein Mittel homöopathisch? Es hat seine heilende Wirkung am Patienten gezeigt, nachdem es im Einklang mit den Symptomen verschrieben wurde. Punkt. So, haben Sie noch andere Fragen über Homöopathie? Die Heilung ging in die richtige Reihenfolge von oben nach unten und von innen nach außen und in der umgekehrten Reihenfolge des Erscheinens der Symptome vor sich. Das macht ein Mittel homöopathisch und das macht eine Verschreibung homöopathisch. Dann ist dies ein spezifisches Mittel. Nur unter dieser Bedingung kann es als spezifisch bezeichnet werden. Hahnemann umreißt seine Theorie in Paragraph 148, aber Sie müssen sie nicht akzeptieren. Hahnemann selbst sagt, es sei nur eine Theorie. Und er bezeichnet sie als die beste, die er sieht, ohne sie für sie verbindlich zu erklären. 149 müssen wir aber akzeptieren, weil er wahr ist. Es ist eine allgemeine Feststellung des Erfolgs des homöopathischen Arzneimittels bei der Behandlung von Krankheiten. Die Ablehnung dieses Paragraphen schafft eine Scheidung zwischen denen, die daran glauben und denen, die nicht daran glauben. Jetzt kommt ein Zitat. Wird also die passend homöopathisch ausgewählte Arznei gehörig angewendet, so vergeht die zu überstimmende, natürliche, auch schlimme und mit viel Beschwerden beladene akute Krankheit, wenn sie unlängst entstanden war, unvermerkt, in einigen Stunden. Die etwas älteren einigen Tagen mit allen Spuren von Übel befinden. Das ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, aus Paragraph 149. Und ich übersetze mal kurz für Leute, die kein schwieriges Althochdeutsch verstehen, wozu ich irgendwie auch gehöre, aber ich übersetze es jetzt trotzdem, was ich da verstanden habe. Im Prinzip das, was er vorher gesagt hat. Na, schaffen wir es, das ähnlichste Mittel zu wählen, dann löst es zwar auch schlimme Symptome aus, aber dadurch, dass es sich überlagert, hebt es sich gegenseitig auf. Und vor allen Dingen in akuten Krankheiten heilt das in einigen Stunden oder Tagen, je nachdem wie alt die Krankheit war, und hinterlässt keine bleibenden Restbeschwerden. Das setzt aber voraus, dass sie akut war. So, mal gucken, ob wir noch weiterlesen. Ich überfliege mal kurz, wo uns da hier noch hinführt. Ja, lesen wir weiter. Darauf muss ich mit absoluter Notwendigkeit anerkennen, dass wenn unter meiner Behandlung solche Krankheiten nicht verschwinden, ich das richtige Mittel nicht gefunden habe. Ich finde, da ist Homöopathie auch auf eine gewisse Art und Weise ein ehrlicher bester Freund. Ne? Also er sagt uns immer genau, ob wir das, was wir gemacht haben, jetzt Murks war oder nicht. Wir können also unsere eigene Hybris von, ach, ich finde immer das richtige Mittel oder, oh Gott, ich schaffe es eh nicht. Ne? Wir können sie jedes Mal einfach direkt überprüfen anhand der Heilung des Patienten und können nachher natürlich auch in Wahrheit immer nur eine Aussage über das Aktuelle treffen. Also man kann seit 30 Jahren der beste Homöopath auf dem Planeten sein. Da kann trotzdem passieren, dass man Jahr 31 ne, trotzdem das falsche Mittel verschreibt. Das schützt einen davor gar nicht. Die Antwort kommt immer sofort. Ne? Vorausgesetzt, der Patient hat die Mittel auch eingenommen und so weiter. Also die Compliance stimmt. Aber ansonsten ne, gibt einem Homöopathie auch immer schön dieses Feedback. Ne? Wie geht's Ihnen? Ach, viel besser. Ne? Sehr gut, habe ich also das richtige Mittel gewählt. Wie geht's Ihnen? Ja, gleich oder schlechter. Okay, neuer Versuch, besseres Mittel finden. Lassen Sie die Schuld nicht auf einen Fehler des Systems von Gesetz und Ordnung fallen, sondern auf diejenigen, der es ausübt. Mea culpa. Ebenso sicher, wie Sie das homöopathische Mittel für einen Scharlachfall finden werden, Sie das Fieber sinken und das Kind genesen sehen, während der Ausschlag aber nichts von der Bösartigkeit des Scharlachs übrig blieb. Sie sehen, dass das Kind in ein paar Tagen so viel besser ist, dass es zur Schule gehen will. Dann haben wir aber das Kind und nicht die Krankheit behandelt. Ebenso sehr wird aber der Arzt einen Fehler machen, wenn er sich auf den Ausschlag des Scharlachs oder der Masern konzentriert. Da wird sich sein Patient nicht so schnell erholen. Tatsächlich verschreibt der homöopathische Arzt dem Patienten auf das hin, was die Krankheit charakterisiert, selbst wenn es sich um eine sogenannte feststehende Krankheit handelt. Also immer das, was den Fall individuell macht. Ne? Das ist hier so ein bisschen unkonkret, weil das Beispiel ne, Fieber und so weiter, ne, das Kind behandeln, da fehlen ja jetzt die Symptome. Aber wie wir ja wissen aus den letzten 400 Folgen, es gibt keine Mittel für Scharlach und schon gar keine Mittel für Scharlachausschlag. Das ist also großer Murks. So eine Homöopathie wird auf das individuelle charakteristische Element des Falls, dieses Falls mit Scharlach, gewählt und nicht auf die Krankheit und auch nicht auf den Krankheitsnamen. Man darf nicht vergessen, auch feststehende Krankheiten wie Scharlach, die suggerieren ja, dass es dort Symptome gibt, die immer vorhanden sind. Also die suggerieren ja, Scharlach wäre gleich Scharlach. Und wenn Kind A Scharlach hat, dann ist das dasselbe wie bei Kind B. Das ist ja ein also das suggeriert das ja, oder? Leute, die keine Ahnung haben von Homöopathie, denken, A Kind hat Scharlach, das wird also jetzt die Symptome bekommen, die im Buch stehen. Wenn man denn kritisch hinschaut, auch als Arzt, stellt man ja sehr wohl fest, auch die stellen das ja fest, das spielt zwar dort keine Rolle, aber sie stellen fest, dass ja nicht jeder Scharlachfall gleich verläuft. Zwar von Intensität, Dauer und von verschiedenen anderen Komponenten, aber auch, wo sich der Scharlach zeigt, ob er mit Fieber ist oder ohne, ob er mit Ausschlag ist oder ohne, ob er typische Orte befällt oder untypische Orte befällt, ob er sich ausstrahlt, vermehrt und weitergeht oder ob er von selber abheilt. Ne? Also es gibt ja diverse Varianten von Scharlach. Und deshalb sieht man ja auch, dass das eine Art Illusion ist, zu sagen, ah, das wäre jetzt Scharlach. Das ist ja nur der Name für etwas, was ungefähr in diese Schublade passt, aber einen breiten Variationenraum hat. Und so ist das mit der Homöopathie dann auch viel logischer, wenn man die verschiedenen Scharlachzustände abdeckt und deswegen automatisch verschiedene Arzneimittel für Scharlach in Erwägung kommen, nämlich je nachdem, wie, was, wo das Kind diese Scharlacherkrankung ausprägt. Ich finde, das macht auch aus der Homöopathie von der Logik her immer viel mehr Sinn, als zu sagen, ja, das Kind hat Scharlach, ich habe zwar eine ganz seltene Variante, ich gebe trotzdem die Standardantibiotika. Ja gut, hilft nicht, dann geben wir noch Entzündungshemmer. Ja, weiß auch nicht genau, wir geben nochmal andere Antibiotika. Ne, diese Rate mal mit Rosenthal-Schrotflinten-Methode, weil man sich da auf einen Namen geeinigt hat und dann selber verwirrt ist, dass man gar nicht versteht, dass es hier nur eine Bezeichnung ist für einen Symptomkomplex. Ne? Das wird dann besonders absurd, wie bei so Krankheiten wie ADHS oder irgendwelchen psychischen Erkrankungen, die ja gar keine Basis mehr haben, dass man wenigstens sagt, okay, Scharlach, Streptokokkenerreger, das kann man sich irgendwie einigen, ne? Aber bei ADHS, da weiß man schon gar nichts mehr, hat aber trotzdem Namen. Und deshalb ist es noch, wie weil wir ja schulmedizinisch geprägt sind, hat man schnell das Gefühl, aha, der hat Scharlach, aha, der hat MS, aha, der hat Krebs, aha, der hat ADHS. Und die hätten jetzt alle vier, oder die Leute haben jetzt alle diese Standardkrankheit. Also gerade in diesen psychischen Bereichen ist die Bandbreite von so Krankheiten ja enorm. Und ich glaube, das ist oft ein großer Schaden auch in unseren Gehirnen, dass wir das Gefühl haben, eine Krankheit, wenn sie dann Masern heißt oder Röteln heißt oder Covid heißt, dass das irgendeine Form über das aussagen wird, was ich bekomme, wenn ich mal Covid habe. Und das haben wir bei Covid schön gesehen. Manche sind Covid-positiv gewesen, haben die Null-Symptome gehabt und manche sind gestorben, bevor man den Test überhaupt machen konnte. Und in der Bandbreite sind halt alle drin. Und wenn man das über die ganze Welt verteilt sieht, wird man auch merken, dass die große Mehrheit der Krankheiten auch diese Bandbreiten abdeckt und natürlich dann auch noch auf gewisse Konstitutionen trifft. Also habe ich eine unterernährte, kranke, vorbelastete Konstitution, dann werden auch die harmlosesten Erreger, die hier in Europa kaum einen Schupfen auslösen, unter Umständen so jemanden umbringen. Ne? Während bestimmte Sachen, die wir seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen haben, wenn wir die dort erwischen und aus irgendeinem Grund geschafft haben, Pest, Lepra oder ich weiß nicht, Dengue-Fieber einzufangen, kann das unter Umständen sein, dass unser Immunsystem da überhaupt nicht mehr klarkommt und an sowas stirbt, ne? Möglicherweise. Sodass eben die Bandbreite dieser Krankheiten auch sehr nicht nur davon aushängt, dass eben Streptokokken verschiedene Sachen auslösen können und dass auf der Seite der Krankheit individuell ist, sondern wir haben halt auf der Seite des Menschen auch einen individuellen Anteil, wo auch der Mensch verschiedene Reaktionsmustern hat. Und ehrlich gesagt war das jetzt einfach nur eine andere Beschreibung von dem, was wir in dem Kapitel gehört haben, nämlich das, was an der Krankheit das Charakteristische ist, ne, unter Menschen und nachher das, was an der Arznei das Heilende ist. Gut, das reicht auch vom Theoriegelaber heute über charakteristische Symptome. Ich fand es sehr interessant, mich damit mal wieder auseinanderzusetzen, so. Und mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ich habe ja diesmal mal aufs Live-Publikum geschaut. Hallo Live-Publikum. Und es ist immer sehr interessant zu sehen, wenn dann YouTube das so aktualisiert, ne? Und eben waren noch, keine Ahnung, 12 Leute da und dann redet man 3-4 Sätze, plötzlich noch 3 da und denkt, hey, komm, so schlecht war es gar nicht. Ne? Also man hat das Gefühl, mit dieser Verzögerung dort im Live, dass die Leute mit ihrem Weggang oder Dazustoßen der Video irgendeine Form von Kommentar auch abgeben, ne? Also wenn man irgendwas überzählt und plötzlich sind die Hälfte der Leute weg, ist schon lustig. Aber ich denke, das sind einfach random Aktualisierungen und Latenzthemen, weil am Schluss, ne, wenn ich das am Schluss anschaue, sehe ich immer tatsächlich, wie viele da waren und das sind deutlich mehr immer, als mir da angezeigt werden. So, ich beende jetzt mal die Podcast-Folge, die habe ich noch gar nicht beendet, sonst habt ihr euer mein Podcast-Gelaber hier schön noch mitgehört vom YouTube. Aber vielleicht eine Einladung, mal im YouTube live dabei zu sein und mir im Chat zu schreiben, wie wunderbar meine Folgen sind und wie toll ihr das alles findet. Und meine Psora-Achli zu streicheln, damit ich irgendwann auch nach 50 Jahren denke, ich bin der geilste Homöopath auf dem Planeten. Das müsst ihr machen. Okay? Die Patienten strengen sich ja schon an, indem sie möglichst viel versuchen auch zu heilen, wenn ich meine Arzneien gebe. Ist gut, ne? Die Selbstheilungskraft der Patienten arbeitet mit und pflegt mein Ego. Und ihr müsst es natürlich im Podcast machen, ne? Also immer schön da teilen, schreiben, wie toll ihr alles findet. Ja, keine Kritik schreiben. So, ich hoffe, das glaubt niemand, was ich da sage. Sonst solltet ihr die letzten 400 Folgen mal hören. Sonst kann ich so Witze natürlich nicht mehr machen. Okay, also jetzt beenden wir wirklich. Ich wünsche euch ganz einen schönen Samstag. Freut euch auf die nächste Folge nächsten Samstag. Da lesen wir auf Dr. Sahid Mir über Gemütssymptome. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Tschüss.